ARD. This is my play's last scene. Here heavens appoint my pilgrimage's last mile, and my race, idly yet quickly run, hath this last pace, my span's last inch, my minute's last point, and gluttonous death will instantly unjoint my body and soul.
Wie geht's uns denn heute?
Wie geht's uns denn, Professor Behring?
Prima. Hi, wie geht's uns denn heute? Prima, na das ist ja prima. Das ist nicht meine Standardbegrüßung, das können Sie mir glauben. Es herrscht keine Einigkeit darüber, wie die korrekte Antwort auf diesen Gruß lautet. Sollte man erwidern, ich fühle mich gut, um durch die Wahl des Subjekts ich die Subjektivität des Gefühls zu betonen? Oder lieber, mir geht es gut, was die Person zum Dativobjekt und mit dem es als Subjekt den Zustand der Person objektiviert? Ich weiß es nicht. Ich bin Professorin für Lyrik des 17. Jahrhunderts. Und mein Fachgebiet sind die geistlichen Sonette von John Donne. Also sage ich nur, gut. Obwohl es natürlich nicht sehr oft zutrifft, dass ich mich tatsächlich gut fühle. Ich bin schon gefragt worden,
Professor Behring, wie geht's uns denn heute,
als ich gerade in eine Waschschüssel aus Plastik kotzen musste. Ich bin schon gefragt worden,
wie geht's uns denn heute,
als ich mit einem Rohr in jeder Körperöffnung aus einer vierstündigen Operation herauskam. Ich warte nur auf den Augenblick, wo jemand mir diese Frage stellt und ich bin tot. Tut mir schon ein bisschen leid, dass ich das verpassen werde. Es ist bedauerlich, dass sich mir dieser bemerkenswerte Stil der Nachfrage erst so spät in meiner Laufbahn erschließt. Ich hätte ihn zum größten Vorteil nutzen können, etwa als ich die Abschlussklausur an das Graduiertenseminar über die Textkritik des 17. Jahrhunderts austeilte. Hi, wie geht's uns denn heute? Natürlich hätte ich zum damaligen Zeitpunkt niemals dieses Kostüm, ein Flügelhemd, getragen. Und die ironische Bedeutungsebene der Frage wäre nicht so deutlich zum Ausdruck gekommen. Nicht so deutlich wie jetzt, nehme ich an. Ironie ist ein literarisches Mittel, das zwangsläufig eine starke Wirkung entfaltet. Ich wünschte sehr, dass das anders wäre. Ich hätte es lieber, wenn ein Stück über mich eher im mystisch-heroisch-pastoralen Stil angelegt wäre. Aber die Tatsache, notabene der metastasierende Ovarialtumor Stadium 4, haben sich dagegen verschworen. Und ich war entsetzt, als ich feststellen musste, dass das Stück auch Anteile von Komik enthält. Aber nicht, weil ich etwa geistreich gewesen wäre. Allerhöchstens unwillentlich. Ich habe nicht vor, die Handlung zu verraten, aber am Ende sterbe ich wohl. Hätte ich poetische Neigungen, könnte ich eine abgedroschene Metapher benutzen. Der Sand der Zeit, der durchs Stundenglas rieselt. Fast verlaufen ist der Sand. Etwas noch, dann Stille stand. Shakespeare. Ich nehme an, den Namen haben Sie schon mal gehört. Im Augenblick geht mir allerdings jede Neigung zur Poesie ab. Höchstens eine Stunde habe ich noch. Dann aus.
Geist.
Wit von Margaret Edson.
Aus dem Amerikanischen von Frank Heibert.
Hörspielbearbeitung und Regie: Claudia Johanna Leist.
Ich werde nie vergessen, wie es war, als ich erfuhr, dass ich Krebs habe.
Sie haben Krebs.
Hören Sie? Unvergesslich. Das war schon ein gewisser Schock. Ich musste mich setzen.
Nehmen Sie doch Platz, bitte. Miss Bearing, Sie haben einen metastasierenden Tumor des Eierstocks im fortgeschrittenen Stadium.
Fahren Sie fort.
Sie sind Professor, Miss Bearing.
Genau wie Sie, Dr. Kilikian.
Ja, nun gut. Bei Ihnen liegt eine Geschwulst vor, die bedauerlicherweise im ersten, zweiten und dritten Stadium unentdeckt blieb. Es handelt sich um ein insidiöses Adenokarzinom. Das Kapselepithel der embryonalen Adnexenanlage.
Insidiös?
Insidiös bedeutet schleichend, unerkennbar.
Insidiös bedeutet heimtückisch.
Soll ich fortfahren?
Unbedingt.
Heimtückisch.
Bei einem invasiven Epithelkarzinom ist die wirksamste Behandlungsmethode.
Merkwürdige Wortwahl.
Chemotherapeutik.
Krebs.
Wir entwickeln derzeit
das Leben im Rückwärtsgang. Durch Krebs ein kruder Wandel der Natur. Nein, es ging anders.
Gedacht sind. Gehe ich zu schnell vor?
Nein.
Gut. Sie werden bei jedem Zyklus stationär behandelt.
Forscht eigentlich jemand über Krebs?
Wir haben Ihnen 3 Tage lang komplette Ein- und Ausfuhrkontrollen vorgenommen, um die Nierenfunktion zu überwachen.
Konzentrier
dich. Nach den ersten 8 Zyklen folgt eine weitere Testreihe. Das antineoplastisch wird unweigerlich einige gesunde Zellen angreifen.
Gegen neo, neu, plastisch, formend, ausbildend, antineoplastisch. Gegen neue Ausbildungen.
Und die Haarfollikel.
Haarfollikel.
Wir verlassen uns natürlich auf Ihre Entschlossenheit.
Meine Entschlossenheit.
Um schädlichen Nebenwirkungen zu widerstehen.
Schädlich. Das klingt aber nicht...
Miss Bearing?
Wie bitte?
Haben Sie bis hierher irgendwelche Fragen?
Bitte fahren Sie fort.
Vielleicht sind Ihnen einige dieser Begriffe neu. Mir ist bewusst...
Nein. Sie sind sehr gründlich.
Darauf lege ich Wert. Und das betone ich auch immer bei meinen Studenten.
Ich ebenfalls. Gründlichkeit. Das sage ich meinen Studenten immer. Aber sie sind mühevoller Arbeit konstitutionell abgeneigt.
Ihre auch.
Es wird jedes Jahr schlimmer.
Und wir reden ja nicht von Dermatologie, sondern von Onkologie, also wirklich.
Meine Studenten lesen sich einen Text einmal durch. Einmal. Und finden, dann wird's Zeit für eine Pause.
Meine sind blind.
Tja. Und meine taub.
Sie dürfen eben die Hoffnung nicht verlieren.
Eben.
Der Tumor breitet sich sehr schnell aus. Und diese Behandlung ist sehr aggressiv. So weit, so gut?
Ja.
Also nächstes Semester lieber nicht unterrichten.
Kommt gar nicht in Frage.
Die erste Woche jedes Zyklus verbringen Sie während der Chemotherapie in der Klinik. In der zweiten Woche werden Sie sich etwas erschöpft fühlen. Und die nächsten 14 Tage wird es Ihnen relativ gut gehen. Dieser Zyklus wird 8-mal wiederholt, wie ich vorhin schon sagte.
8 Monate geht das so.
Diese Behandlung ist das Stärkste, was wir Ihnen anbieten können. Und im Sinne der Forschung wird sie maßgebend zu unserem Wissen beitragen. Es kommt darauf an, dass Sie die volle Dosis der Chemotherapie erhalten. Es wird vielleicht Phasen geben, in denen Sie sich eine geringere Dosis wünschen, wegen der Nebenwirkungen. Aber wir müssen mit voller Kraft vorgehen. Die experimentelle Phase braucht die Maximaldosis. Sonst ist sie nicht auswertbar. Dr. Bearing?
Ja?
Sie müssen sehr stark sein. Glauben Sie, dass Sie sehr stark sein können?
Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen.
Gut. Ausgezeichnet.
Ich hätte mehr Fragen stellen sollen. Denn ich weiß, da werden noch Prüfungen auf mich zukommen. Ich habe Krebs. Insidiösen Krebs mit schädlichen Nebenwirkungen. Nein, die Behandlung hat schädliche Nebenwirkungen. Ich habe metastasierenden Eierstockkrebs, Stadium 4. Es gibt kein fünftes Stadium.
Oh.
Und sehr stark muss ich sein. Das scheint, wie man sagt, eine Sache auf Leben und Tod zu sein. Ich weiß alles über Leben und Tod. Schließlich bin ich eine Expertin für Dons geistliche Sonette, die sich tiefergehender mit der Sterblichkeit befassen als irgendein anderes literarisches Werk der englischen Sprache. Und ich weiß mit Sicherheit, dass ich stark bin. Eine anspruchsvolle Professorin. Unnachgiebig, die vor keiner Herausforderung zurückschreckt. Deshalb habe ich ja, als ich bei der großen E.M. Ashford studierte, beschlossen, über John Donne zu arbeiten.
Death, be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. For those whom thou thinkest thou dost overthrow, die not, poor death, nor yet canst thou kill me.
Professor Ashford?
Machen Sie die Arbeit noch einmal.
Es war schon ein gewisser Schock. Musste mich setzen.
Bitte setzen Sie sich. Ihre Arbeit über das geistliche Sonett Nummer 6, Miss Bearing, ist melodramatisch mit einer Tünche aus Gelehrsamkeit, die Ihrer unwürdig ist. Ganz zu schweigen von Don. Machen Sie es noch einmal. Sie müssen bei einem Text anfangen, nicht bei einem Gefühl. Tod, sei nicht stolz. Wenn man dich immer wieder mächtig und furchtbar nennt, du bist es nicht. Sie haben das ganze Gedicht völlig missverstanden, denn ich muss Ihnen leider sagen, Sie haben eine Ausgabe des Textes mit inauthentischer Zeichensetzung benutzt. Das Sonett beginnt mit einem tapferen Kampf gegen den Tod, bei dem der Sprecher all seine intellektuellen und dramatischen Kräfte aufruft, um den Feind zu bezwingen. Doch letztlich dreht es sich um die Überwindung der scheinbar unüberwindlichen Schranken, die Leben, Tod und ewiges Leben voneinander trennen. Und Tod wird nicht mehr sein, Komma. Tod stirbt hernach. Nichts als ein Atemzug, ein Komma, trennt das Leben vom ewigen Leben. Auf diese Weise, kompromisslos nämlich, lässt sich etwas aus diesem Gedicht lernen, finden Sie nicht? Keine unüberwindlichen Schranken, kein Semikolon, nur ein Komma. Vergangenheit, Gegenwart, Seele, Gott, Leben, Tod.
Leben, Tod, ich verstehe. Das ist eine metaphysische Vorstellung, das ist geistreich. Ich gehe gleich in die Bibliothek zurück und ich schreibe den Aufsatz noch einmal.
Nein, das ist nicht geistreich, Miss Bearing. Es ist die Wahrheit. Es geht nicht um den Aufsatz.
Ach nicht?
Vivian, Sie sind eine begabte junge Frau. Benutzen Sie Ihre Intelligenz. Gehen Sie nicht zurück in die Bibliothek. Gehen Sie aus. Genießen Sie das Leben mit Ihren Freunden, hä?
Die unüberwindliche Schranke zwischen dem einen und dem anderen ist nur ein Komma? Schlichte menschliche Wahrheit? Kompromisslose Maßstäbe der Wissenschaft? Das steht im Zusammenhang? Ich konnte einfach nicht. Ich ging zurück in die Bibliothek, wie auch immer. Na gut. Bedeutender Beitrag zu Wissen. 8 Zyklen Chemotherapie. Geben Sie mir die volle Dosis. Jedes Mal. Die volle Dosis. Die Aufmerksamkeit war schmeichelhaft in den ersten 5 Minuten. Jetzt weiß ich, wie sich ein Gedicht anfühlen muss.
Patient Beering bitte zum Röntgen, Kabine 3.
Name?
Mein Name? Vivian Beering.
Hä?
Beering. Beering. Vivian. Vivian.
Doktor?
Ja, ich habe promoviert.
Ihr behandelnder Arzt.
Oh. Dr. Harvey Kilecki.
Bitte beim Röntgen jetzt ganz stillhalten und nicht bewegen. Tief einatmen.
Ich habe einen Dr. Phil.
Okay.
Ich bin Expertin für Lyrik des 17. Jahrhunderts.
Drehen Sie sich seitwärts, Arme in den Kopf und bleiben Sie so.
Ich habe einen unschätzbaren Beitrag zum Fachgebiet englische Literatur geleistet. Ich bin kurz gesagt eine Koryphäe.
Danke, das war's. Gehen Sie bitte zurück in den Wartebereich und bleiben Sie dort, bis Sie aufgerufen werden.
Patient Beering, bitte zur Computertomographie.
Name?
Lucy, Gräfin Bedford.
Hab ich hier nicht.
Ich heiße Vivian Beering, Beering. Dr. Kilikian ist mein behandelnder Arzt.
Okay, legen Sie sich hin.
Nachdem ich mein Studium mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen hatte, wurde meine Promotion 3 Jahre lang von Professor E.M. Ashford betreut, die mir durch Unterweisung und Vorbild zeigte, was es heißt, ausgezeichnete wissenschaftliche Arbeit zu leisten. Als ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin hatte ich die Hauptaufgabe, Ashfords monumentale kritische Textausgabe von Dons Andachtsübungen für Notfälle des Lebens zu alphabetisieren.
Bitte jetzt den Atem anhalten. Nicht bewegen.
Im Vorwort steht eine Danksagung an mich. Miss Vivian Beering für hervorragende Mitarbeit. Meine Doktorarbeit, Aeolationes in Manuskripten und Druckausgaben der geistlichen Sonette des 17. Jahrhunderts, ein Vergleich, wurde für die Veröffentlichung im Journal of English Texts überarbeitet. Ist nicht schlecht für eine Erstveröffentlichung.
Danke. Sie können aufstehen und draußen warten.
Patient Beering, bitte zur Gynäkologie, U13.
Guten Tag, Mrs. Beering.
Tag.
Ich bin Schwester Susan und werde Sie auf Ihrer Station betreuen. Wenn Sie also Fragen oder Wünsche haben, so wenden Sie sich bitte an mich. Kommen Sie. Ich helfe Ihnen auf den Untersuchungsstuhl.
Hey, Susie.
Oh, hallo.
Ich bin soweit.
Okay. Es kann losgehen. Miss Beering, dies ist Jason Posner.
Guten Tag.
Er wird Ihre Krankengeschichte aufnehmen, Ihnen eine Menge Fragen stellen. Er ist Dr. Kilikians Assistent. Inzwischen bereite ich alles für die Untersuchung vor.
Hallo, Professor Beering. Ich bin Dr. Posner, Assistenzarzt in der medizinischen Onkologie. Und ich arbeite mit Dr. Kilikian zusammen. Professor Beering, ich habe an der Universität bei Ihnen studiert. Ich war in Ihrem Kurs über die Lyrik des 17. Jahrhunderts.
Ach, wirklich?
Ja, ich fand ihn hervorragend.
Vielen Dank. Hatten Sie Englisch im Hauptfach?
Nein, Biochemie. Aber Sie kommen nicht in die medizinische Fachausbildung, wenn Sie nicht umfassend beschlagen sind. Und ich hatte eine Wette mit mir selbst abgeschlossen, dass ich in den 3 schwersten Kursen der Uni eine 1 kriegen würde.
Und? Wie ist es gelaufen?
Erfolg.
Wirklich?
1-. Das war ein sauschwerer Kurs. Du kannst gehen, Susi, ich sag dir Bescheid.
Okay.
Jetzt machen wir erstmal eine ordentliche Anamnese. So, gut. Also, ich werde jetzt Ihre Krankengeschichte aufnehmen. Zuerst eine medizinische Befragung, dann eine Untersuchung.
Ich glaube, Dr. Kilikian hat das schon
gemacht.
Ja,
ich weiß, aber Dr. Kilikian möchte natürlich auch, dass ich das mache. Also, ich werde mir währenddessen ein paar Notizen machen. Fangen wir an. Wie geht's uns denn heute?
Gut, danke sehr.
Prima. Wie ist Ihr allgemeiner Gesundheitszustand?
Gut.
Bestens, okay. Wir wissen, dass Sie Akademikerin sind.
Allerdings, das haben wir festgestellt.
Also brauchen wir nicht über Ihre interessante Arbeit zu sprechen.
Nein.
Wie alt sind Sie?
50.
Sind Sie verheiratet?
Nein.
Leben Ihre Eltern noch?
Nein.
Wann und wie sind Sie gestorben?
Mein Vater plötzlich, als ich 20 war, an einem Herzanfall. Meine Mutter langsam, als ich 41 und 42 war, an Krebs. Brustkrebs.
Krebs?
Brustkrebs.
Nun werde ich Sie zu Ihrer bisherigen Krankengeschichte befragen. Sind Sie je im Krankenhaus gewesen?
Nein.
Herzrhythmusstörung oder hoher Blutdruck?
Nein.
Magen-, Leber-, Nierenprobleme?
Nein.
Geschlechtskrankheiten, Gebärmutterentzündung?
Nein.
Schilddrüse, Diabetes, Krebs?
Nein. Doch. Krebs.
Wann?
Jetzt.
Naja, außer jetzt.
In dem Fall nicht.
Tja, dann will ich mal mit der Untersuchung anfangen. Sie wird nur ein paar Minuten dauern. Legen Sie sich doch mal so ausgestreckt auf den gynäkologischen Untersuchungsstuhl hin. Ja. Entspannen Sie sich. Das tut nicht weh. Warten Sie, ich nehme eben dieses Tuch. Okay, ganz ruhig. Okay, legen Sie bitte Ihre Beine in die Beinstützen. Okay, einfach. Genau, okay, so. Oh, ich muss Susi holen. Muss ja eine Frau dabei haben. Verrückte Bestimmung der Kliniker. Ich bin gleich wieder da. Nicht bewegen.
Hätte ich ihm bloß eine Eins gegeben.
Susi?
Tod. Sei nicht stolz. Wenn man dich immer wieder mächtig und furchtbar nennt, du bist es nicht. Und dem du auszulöschen glaubst, das Licht, der stirbt nicht, Narr. Auch mich wirfst du nicht nieder. Bist Knecht von Schicksal, Zufall, Fürst und Meuchler. Und wohnst in Gift und Krieg, in Pest und Pein. Auch Mohn und Zaubersprüche schläfern ein. Und besser noch als du. Was schwillst du, Heuchler? Ein kurzer Schlaf, dann sind wir ewig wach. Und Tod wird nicht mehr sein. Komm, Tod stirbt hernach.
Okay, alles bereit, okay.
Was soll das denn? Warum hast du sie so liegen gelassen?
Ich musste dich suchen. Wir sind soweit, Professor Bearing. Handschuhe anziehen. So. Okay. Einfach entspannen. Susi, findest du es nicht auch interessant, dass ich in Professor Bearings Kurs war?
Ja, hätte ich bloß auch Literatur genommen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Lyrik.
Professor Bearing war sehr angesehen in der Uni. Es sah in meinem Studienbuch sehr gut aus, dass ich ihren Kurs belegt hatte. Ich wurde sogar bei einem Aufnahmegespräch zur medizinischen Fachausbildung darüber befragt. Donnerwetter, was für ein Tumor.
Was?
Ja, ich habe Bearings Kurs überstanden. Kein Problem, hey. Ja, John Donne, dieser metaphysische Dichter, dieser metaphysische Witz. Schwierigste Lyrik im Fachbereich Englisch. Die würde ich gerne mal in Biochemie sehen. Okay, wir sind gleich fertig. Okay, das war's. Okay, Professor Bearing, jetzt wollen wir mal Ihre Beine da rausnehmen. Okay, ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt.
Kommen Sie, ich helfe Ihnen.
Das war schwer. Das war... Eins lässt sich jedenfalls über einen 8-monatigen Kurs in Krebsbehandlung sagen, äußerst lehrreich. Ich lerne zu leiden. Ja, es ist etwas unangenehm,
ein Elektrokardiogramm machen zu lassen, aber die Qual einer Proktosigmoidoskopie fegt das aus dem Gedächtnis. Ja, es war peinlich, den ganzen Tag ein Nachthemd zu tragen. Zwei Nachthemden. Aber das erschien mir wie ein glückliches Privileg im Vergleich zu dem Augenblick, wo mir alle Haare ausgingen. Es ist schlimm, den ganzen Tag am Infusionsständer zu hängen. Diese giftige Nabelschnur, die mein Leben retten soll. Ja, dass ein ehemaliger Student eine Unterleibsuntersuchung an mir vornimmt, war zutiefst degradierend. Ich benutze dieses Wort ganz bewusst. Aber ich konnte mir die Tiefe der Demütigung nicht vorstellen. Oh Gott.
Ich kann. Das kann nicht sein. Oh Gott, nein. Was habe ich noch? Ich habe seit 2 Tagen nichts gegessen. Was habe ich noch zu kosten?
Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass meine Wortwahl inzwischen auf einer etwas niedrigeren Ebene angesiedelt ist.
Oh Gott. Gott, ich werde mir noch das Hirn aus dem Leib kotzen.
Wenn ich mir tatsächlich das Hirn aus dem Leib kotzen würde, wäre das ein großer Verlust für meine Wissenschaftsdisziplin. Natürlich wären nicht wenige meiner Kollegen erleichtert, ganz zu schweigen von meinen Studenten. Nicht, weil ich umstritten wäre, nur kompromisslos.
Falscher Alarm.
Wenn es sich herumsprechen würde, dass Vivian Bering sich das Hirn aus dem Leib gekotzt hat. Nun, zuerst würden meine Kollegen, die meisten ehemalige Studenten von mir, sich wie wild um meinen Posten schlagen. Dann würde sich ihr Gewissen melden und um mein Andenken zu ehren, würden sie einen Sammelband von ihren Aufsätzen zu John Donne zusammenstellen. Der Band würde mit einer freundlichen Einleitung beginnen, in der meine liebenswertesten Eigenschaften dargestellt würden. Sie wäre kurz, aber lieb. Veröffentlicht und vergangen. So, und jetzt passen Sie auf. Ich muss läuten, damit jemand kommt und diese Emesis misst. Und dann wird die Menge in meine Kurve unter Ein- und Ausfuhr notiert. Das hier zählt als Ausfuhr.
Mrs. Bering, ein bisschen Übelkeit.
Ja.
Lassen Sie mich das mal wegnehmen. So.
Es sind ungefähr 300 Kubikzentimeter.
Mehr nicht?
Das war Schwerarbeit.
Viel Besuch haben Sie nicht, oder?
Gar keinen, um genau zu sein.
Ja, das war mein Eindruck. Soll jemand für Sie anrufen?
Das wird nicht nötig sein.
Na, ich werde ab und zu den Kopf zur Tür reinstecken und nachschauen, wie es Ihnen geht. Kilikian und die Assistenzärzte müssen bald kommen. Wenn Sie irgendetwas brauchen, klingeln Sie einfach.
So, meine Damen und Herren. In diesem dramatischen Gefüge werden Sie die interessantesten Aspekte meiner Stellung als stationäre Patientin mitbekommen, deren fortgeschrittener, metastasierender Ovarialtumor mit experimenteller Chemotherapie behandelt wird. Action!
Dr. Bering.
Dr. Kilikian.
Dr. Jason.
Professor Bering, wie geht's denn heute?
Gut.
Na prima, das ist ja prima. Bitte den Unterleib freimachen. Sehr spät entdeckt. Bei der Einlieferung als Stadium 4 eingeordnet. Hexamethylphosphatzil mit Vinplatin zur Potenzierung. Hex bei 300 Milligramm pro Quadratmeter, Vin bei 100. Heute ist der zweite Zyklus, Tag 3. Beide Zyklen mit voller Dosierung. Von hier ist der Tumor ausgegangen, hinter dem linken Ovar. Es besteht Verdacht auf Metastasen in der Peritonealhöhle hier und hier. Ausgedehnter Befall des lymphatischen Systems. Bei der Primäroperation konnte der Tumor beträchtlich reduziert werden, vor allem in dieser Gegend. Hier, linkes und rechtes Ovar, Eileiter, Uterus, alles draußen. Partielle Remission am Primärtumor nachgewiesen. Remission der metastasierenden Tumoranteile nicht feststellbar. Die Primärmasse bei der Unterleibsuntersuchung deutlich ertastbar. Deutlich überall. Hier und hier.
Hervorragende Darstellung der Details.
Ist schließlich bei mir in die Schule gegangen.
Weiter.
Entzündung der Mundschleimhaut?
Noch nicht.
Hautausschlag?
Nö.
Warum verschwenden wir hier unsere Zeit?
Wenn ich das wüsste, Dr. Kelekian.
Benutzen Sie Ihre Augen. Gott im Himmel, Haarausfall.
Das geht nicht. Denke ich,
das ist unfair.
Jason.
Haarausfall nach dem ersten Behandlungszyklus.
Schon besser. Dr. Bearing, volle Dosis, ausgezeichnet. Immer schön trinken. Gehen wir, meine Herren. Moment noch, Jason. Patientenführung.
Ach ja, richtig. Vielen Dank, Professor Bearing. Sie haben sehr gut mitgearbeitet. Schönen Tag noch.
Na? War das nicht groß? Manchmal kommt mir diese zwanghafte, detaillierte Untersuchung wirklich schändlich vor. Die lassen mich mit nacktem Bauch liegen. Ein Forschungsobjekt. Ich bekomme meine Chemotherapie, erbreche mich, werde zahllosen Unwürdigkeiten unterworfen, fühle mich besser, gehe nach Hause. 8 Zyklen. 8 fein, säuberliche kleine Strophen. Oh, es hat schon die üblichen Variationen gegeben. Nebenhandlungen, falsche Fährten, Hepatotoxizität, Neuropathie. Das sind medizinische Fachausdrücke. Ich schlage sie nach. Es ist stets meine Gewohnheit gewesen, Wörtern respektvoll zu begegnen. Ich erinnere mich an den Zeitpunkt, die exakte Stunde des exakten Tages. Als mir aufging, dass Wörter meine Lebensaufgabe sein würden. Es war mein 5. Geburtstag.
Das Buch hat mir am besten gefallen.
Das Buch hat mir am besten gefallen.
Lies noch eins.
Ich glaube, ich lese die Geschichte von den Flopsy-Häschen. Ja, da sind vorne kleine Häschen drauf. Die Geschichte von den Flopsy-Häschen von Beatrix Potter. Es heißt, die Wirkung von allzu viel Lattich sei Seder. Was ist das für ein Wort?
Find es heraus.
Sedativ. Was bedeutet das?
Sedativ. Einschläfernd.
Einschläfernd.
Mach dich müde.
Sedativ heißt, mach dich müde?
Korrekt.
Es heißt, die Wirkung von allzu viel Lattich sei sedativ. Die kleinen Häschen auf dem Bild schlafen. Sie schlafen. Wie du gesagt hast, wegen Sedativ.
Die Illustration führte mir die Bedeutung des Wortes vor, genau wie er es mir erklärt hatte. Damals erschien mir das wie ein Wunder. Also stellen Sie sich vor, welche Wirkung John Donnes Wörter anfangs auf mich hatten. Ratiozination. Konsekution. Emanation. Renegation. Medizinische Fachausdrücke lösen wenige Assoziationen aus. Trotzdem will ich wissen, was die Ärzte sagen, wenn sie mich zerlegen. Und ich muss zugeben, dass sie auf diesem besonderen Tätigkeitsfeld ein machtvolleres Arsenal an Fachtermini besitzen als ich. Meine einzige Verteidigung besteht darin, mir das Vokabular anzueignen.
Schnell wieder zurück. Was ist mit Ihnen?
Ich habe Fieber und Neutropenie.
Wann hat es angefangen? Setzen Sie sich. Jason!
Ich war zu Hause und habe gelesen und es ging mir furchtbar schlecht. Und ich habe angerufen, Fieber und Neutropenie. Mir wurde gesagt, ich soll herkommen.
Das war genau richtig. Keine Sorge, alles wird gut.
Meine Zähne klappern.
Vitalfunktion?
Temperatur 39,4, Puls 120, Atemfrequenz 36, Schüttelfrost und Schweißausbruch.
Fieber, Neutropenie, klarer Fall von Eis und Heiß. Blutkulturen und Urin subito. Zur Aufnahme, dann vorbereiten für Isolation, also Umkehrschleuse. Fang mit Paracetamol an, alle 4 Stunden, Vitalfunktion.
Warten Sie, ich bereite alles vor. Jason, ich finde, du solltest mit Kelekian besprechen, ob ihr im nächsten Zyklus mit der Dosis runtergeht. Das wird sonst zu viel für sie.
Dosis runtergehen? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Volle Dose, sie ist zäh, das packt sie. Weck mich, wenn die Werte aus dem Labor da sind.
Guten Morgen, Dr. Bewing. 5. Zyklus, volle Dosis. Deutlicher Fortschritt. Alles bestens.
Wie ist es denn, Professor Bering?
Jason, Ihr Mundschutz.
Oh Gott. Okay.
In der Isolation bin ich isoliert.
Dafür habe ich wirklich keine Zeit.
Einmal kann ich einen Begriff wörtlich nehmen. Die chemotherapeutischen Substanzen, die meinen Krebs zerstören, haben auch mein Immunsystem zerstört. In meinem derzeitigen Zustand ist jedes Lebewesen ein Gesundheitsrisiko für mich. Vor allem Profis aus dem Gesundheitswesen.
Und die Vorkehrungsmaßnahmen dauern eine halbe Stunde. So. 4, 7, 11, 2 mal 2, 50. Okay. Oh Mist, Patientenführung. Professor Bering, wie geht's uns denn heute?
Gut. Manchmal zittere ich vom Schüttelfrost.
Die Infusion müsste jeden Moment wirken, kein Problem. Hören Sie, ich muss wieder. Immer schön trinken.
Ich werde nicht isoliert, weil ich Krebs habe. Weil ich einen pampelmusengroßen Tumor habe. Nein, ich werde isoliert, weil ich wegen Krebs behandelt werde. Meine Behandlung schadet meiner Gesundheit. Darin liegt das Paradox. John Donne würde darin schwelgen. Ich würde darin schwelgen, wenn er ein Gedicht darüber geschrieben hätte. Meine Studenten würden darin untergehen. Weil ein Paradox so schwer zu verstehen ist. Sehen Sie es als ein Puzzle, würde ich zu Ihnen sagen. Als ein intellektuelles Spiel. Oder viel mehr hätte ich zu Ihnen gesagt, wenn es ein Spiel wäre, was es nicht ist. Dies ist mein letzter Akt. Der Himmel setzt die letzte Meile meiner Pilgerfahrt. Des Rennens letzter Schritt, prekär vom Start. meiner Minuten. Letzter Punkt ist jetzt. Und der gefräßige Tod sofort zersetzt den Leib und meine Seele. John Donne, 1609. Dieses Gedicht habe ich immer besonders gemocht. Es ist abstrakt. Jetzt finde ich, das Bild in meiner Minute letzter Punkt kommt ein bisschen zu, wie soll ich sagen, pünktlich. Ich will nicht jammern, aber ich werde immer kränker. Sehr, sehr krank. Todkrank, sozusagen. In allem, was ich getan habe, bin ich immer stetig und entschlossen gewesen. Manche würden sagen, in extremem Maße. Und jetzt, wie Sie hören können, zeichne ich mich in Krankheit aus. Ich habe 8 Behandlungszyklen mit Hexametofofazil und Vinplatin überlebt, mit voller Dosierung. Meine Damen und Herren, ich habe den Rekord gebrochen. Ich bin so etwas wie eine Berühmtheit geworden. Kelekian und Jason sind einfach entzückt. Ich glaube, sie rechnen sich selbst einigen Ruhm aus, sobald der Zeitschriftenartikel erscheint, den sie zweifellos über mich schreiben werden. Doch ich schmeichle mir. Der Artikel wird nicht von mir handeln, sondern von meinen Ovarien. Er wird von meiner Bauchhöhle handeln, in der es trotz der allerbesten Absichten meiner Ärzte inzwischen von Krebs wimmelt. Mich betrachten wir im Grunde inzwischen lediglich als das Glas mit der Gewebeprobe, als den Schutzumschlag, das weiße Stück Papier, auf dem die kleinen schwarzen Zeichen stehen.
Professor Bearing, will bloß eben ein- und aus für überprüfen. 4,50, 6,50. Okay.
Jason.
Ja?
Ich frage mich nur gerade, warum Krebs?
Warum Krebs?
Ja, warum nicht Operationen am offenen Herzen?
Na klar, warum nicht gleich Klempner werden? Oder Automechaniker, wenn man bedenkt, was Chirurgen vom Homo sapiens wissen? Na, vergessen Sie es. Krebs wollte ich und nichts anderes. Mhm. Nein, im Ernst. Krebs ist...
Ehrfurcht einflößend.
Ja. Ja, ganz genau. Das ist es. Krebs ist ehrfurchteinflößend. Wie macht er das? Die interzellulären Regulierungsmechanismen, insbesondere für Wachstum und Ausdifferenzierung, das kapieren die bösartigen Neubildungen einfach nicht. Man kann normale Zellen in Gewebekulturen im Labor züchten und sie vermehren sich gerade genug, damit eine hübsche, zusammenhängende, einfache Zellschicht entsteht. Sie teilen sich 20-mal oder 50-mal, aber irgendwann lassen sie es gut sein. Wenn man Krebszellen anzüchtet, hören sie einfach nicht auf. Keinerlei Wachstumsstillstand beim Kontakt. Sie stapeln sich einfach immer höher, replizieren sich bis in alle Ewigkeit. Das hat einen komischen Namen. Kennen Sie ihn?
Nein. Welchen denn?
Unsterblichkeit in der Kultur.
Klingt wie ein Symposium.
Es ist ein Fehlurteil auf molekularer Ebene. Aber warum? Selbst bei Einzellern ist die normale Interaktion von Zelle zu Zelle so subtil, dass einem die Spucke wegbleibt. Die Chrysophyzen zum Beispiel, das sind goldbraune Algen, die niedrigste mehrzellige Lebensform auf Erden, absolute Idioten. Und es ist unglaublich, die sind perfekt. Was ist also mit der Krebszelle los? Die klügsten Jungs weltweit in den besten Laboren mit endlosen Budgets wissen nicht, was sie dazu sagen sollen.
Und Sie?
Ich? Auch ich habe schon ein paar Ideen, an denen ich dran bin. Warten Sie ab, bis ich mein eigenes Labor habe, falls ich diese Assistenzzeit überlebe.
Den Umgang mit den menschlichen Wesen.
Da müssen wir alle durch, alle großen Forscher. Schließlich sollen wir uns intelligent mit den klinisch tätigen Kollegen unterhalten können. Als wären die Forscher das Hindernis. Kliniker sind richtige Höhlenbewohner, sowas von gefühlsduselig. Als müssten wir immer Händchen halten, wenn wir Kreatinin-Clearance besprechen wollen.
Und was... Und was sagen Sie, wenn ein Patient Befürchtungen äußert, Angst hat?
Vor wem? Wovor?
Ich meine nur, wie... Ach, egal.
Passen Sie auf, ich muss los. Immer schön trinken. Versuchen Sie es mal mit 2000 am Tag, okay?
Okay. Um Ihre Ausdrucksweise zu benutzen. Okay.
Also, der junge Arzt zieht der Menschheit die Forschung vor. Ganz wie die ranghöhere Wissenschaftlerin. Auch zugleich wünscht die ranghöhere Wissenschaftlerin, in ihrem pathetischen Zustand als jammerndes Opfer, dem jungen Arzt wäre mehr an persönlichem Kontakt gelegen. Und nun werden wir wohl mittels einer Erinnerung mitbekommen, wie die ranghöhere Wissenschaftlerin einst ihren jammernden Studenten eben jenen Hauch menschlicher Güte herzlos verweigert hat, nachdem sie sich jetzt sehnt.
Professor Bearing, kann ich einen Augenblick mit Ihnen sprechen?
Sie dürfen.
Ich muss Sie um eine Verlängerung der Frist für meine Hausarbeit bitten. Mhm. Es tut mir wirklich leid und ich kenne Ihre Haltung dazu, aber schauen Sie...
Sagen Sie nichts, Ihre Großmutter ist gestorben. Ne?
Das wussten Sie?
Es war geraten.
Ich muss nach Hause fahren.
Tun Sie, was Sie wollen, aber die Hausarbeit ist fällig, wenn sie fällig ist.
Ich weiß nicht. Ich fühle so viel. Was ist das richtige Wort? Ich schaue zurück. Ich sehe diese Szene vor mir und ich Es war spät nachts. Die Nachtschwärmerschicht. Susan hatte Dienst. Ich konnte sie auf dem Korridor hören. Ich wollte, dass sie zu mir ins Zimmer kommt. Und deshalb muss ich einen kleinen Notfall inszenieren. Nichts Dramatisches, nur kurz in den Infusionsschlauch kneifen, damit der Alarm an der Pumpe losgeht. Hat geklappt.
Mrs. Bearing, piept das bei Ihnen um 4 Uhr morgens? Hat sie das aufgeweckt? Tut mir leid. Manchmal ist der Schlauch ein bisschen verstopft.
Ich war wach.
Ja, was ist denn dann, Vivian?
Ach, ich weiß nicht.
Können Sie nicht schlafen?
Nein. Mir geht so viel durch den Kopf. Ich habe Angst.
Das ist doch ganz natürlich.
Ich will...
Ich weiß, es ist schwer.
Mir ist, als könnte ich mich überhaupt nicht mehr auf mich verlassen.
Und früher konnten Sie das immer.
Ja, ich habe mich immer sicher gefühlt.
Vivian, das ist in Ordnung. Ich weiß, es tut weh. Psch, psch. Ich weiß, schon gut. Psch. Möchten Sie ein Taschentuch? Psch, schon gut.
Psch.
Vivian. Wir müssen etwas besprechen. Sie müssen mal über etwas nachdenken.
Mein Krebs ist nicht gerade auf dem Weg zur Heilung, oder?
Nein.
Und damit hat auch niemand gerechnet, oder?
Naja, Sie haben gedacht, die Medikamente würden den Tumor verkleinern und er ist auch kleiner geworden. Das Problem ist nur, dass er an anderen Stellen gewachsen ist. Sie haben eine Menge für die Forschung gelernt und sie haben ihnen das Beste gegeben, was sie hatten, die stärksten Mittel. Es gibt einfach noch keine vernünftige Behandlung für das, was Sie haben. Fortgeschrittenen Eierstockkrebs. Es tut mir leid. Das hätte man Ihnen erklären müssen.
Ich wusste es.
Tatsächlich.
Ich lese zwischen den Zeilen.
Sie müssen über Ihren Code-Status nachdenken. Was passieren soll, wenn Ihr Herz stehen bleibt?
Tja.
Sie können Rea sein, das bedeutet, wenn Ihr Herz stehen bleibt, wird Code Blau ausgegeben. Dann kommt das Notfallteam und reanimiert Sie und bringt Sie auf die Intensivstation, bis Sie wieder stabil sind. Oder Sie können nicht reanimieren sein und das bedeutet, wenn Ihr Herz stehen bleibt, werden wir... Naja, dann werden wir es in Ruhe lassen, weil Sie keine Rea sind. Sie können darüber nachdenken, ich wollte Sie nur über die beiden Möglichkeiten informieren, bevor Kilikian und Jason mit Ihnen sprechen.
Sie sind da verschiedener Meinung, ne?
Na, nun ja, die beiden retten gern Leben. Da ist Ihnen alles recht, Hauptsache das Leben geht weiter. Und wenn Sie an einer Million Maschinen angeschlossen sind. Kilikian ist ein toller Forscher und so, und die Assistenzärzte wie Jason haben wirklich eine Menge drauf. Es ist eine Ehre für Sie, mit jemandem wie Kilikian arbeiten zu dürfen, aber Sie wollen immer... noch mehr wissen.
Ich will auch immer noch mehr wissen. Ich bin Wissenschaftlerin. Beziehungsweise das war ich. Als ich noch Schuhe hatte. Als ich noch Augenbrauen hatte.
Na gut, dann sind Sie eben Rea. Kein Problem.
Nein. Machen wir die Sache nicht komplizierter, als sie ist.
Das ist schon in Ordnung. Es liegt bei Ihnen.
Lassen Sie es aufhören.
Wirklich?
Ja.
Also, wenn Ihr Herz aufhört zu schlagen...
Dann lassen Sie es aufhören.
Ganz bestimmt?
Ja.
Okay. Ich sorge dafür, dass Kilikian es anordnet und dann...
Susan.
Ja?
Aber Sie werden doch weiter nach mir sehen, oder?
Natürlich, Vivian. Keine Sorge.
Na, das war aber eine Gefühlsduselei. Nicht zu fassen, wie schmalzig mein Leben geworden ist. Aber so ist es nun mal. Ich sehe keinen anderen Weg. Wir reden über mein Leben und meinen Tod und mein Gehirn wird langsam stumpf. Jetzt ist der Augenblick für Einfachheit. Jetzt ist der Augenblick für... Ich wage es kaum zu sagen. Für Güte. Ich dachte, wenn ich besonders schlau wäre, hätte ich alles im Griff. Aber ich merke, da erteilt mir gerade wer eine Lehre. Oh, oh, oh. Ich habe Angst. Oh Gott. Ich will. Nein. Ich will mich nicht verstecken.
Ich will mich nur noch zusammenrollen zu einem kleinen Ball.
Lickchen ausrufen lassen und gleich kriegen sie was.
Es tut so weh. So weh. Solche Schmerzen.
Ich weiß, schon gut. Versuchen Sie einfach bei klarem Kopf zu bleiben. Es ist in Ordnung. Wir holen Ihnen eine PCA-Pumpe. Das steht für patientenkontrollierte Analgesie. Es ist eine kleine Pumpe und Sie drücken auf einen Knopf und Sie entscheiden, welche Dosierung Sie haben wollen. Es ist ganz einfach und es liegt bei Ihnen.
Hallo, Dr. Behring.
Sie müssen mir etwas geben. Die Schmerzen bringen Sie um.
Dr. Behring, haben Sie Schmerzen?
Schmerzen? Ich fasse es nicht. Ach, ja. Ich habe scheiß verdammte Schmerzen. Ich habe Fieber, Hausfieber. Und ich habe Knochen. Ich habe Knochenmetastasen im Becken und im Oberschenkelknochen. Der Krebs frisst meine verdammten Knochen weg. Und ich wusste nicht, dass es auf der Welt solche Schmerzen gibt. Oh Gott.
Ich will einen Morphintropf für Sie.
Warum nicht Patienten kontrolliert? Sie könnte alles...
Normalerweise ja, aber in diesem Fall nicht.
Aber ich...
Sie hat sich eine Ruhepause verdient. Morphium, 10 Milligramm sofort. Dann bei 10 Milligramm pro Stunde anfangen. Dr. Behring, versuchen Sie sich zu entspannen. Wir werden Ihnen helfen, das durchzustehen. Keine Sorge. Dr. Behring, ausgezeichnet.
Hi, wie geht's uns denn heute? Das sind meine letzten zusammenhängenden Sätze. Ich werde die Handlung den Profis überlassen müssen. Es ist so schnell gegangen. Nachdem es so lange gedauert hat. Nicht mal mehr Zeit für eine richtige Conclusio. Und Tod wird nicht mehr sein. Semikolon. Tod. Komma. Stirb. Danach Ausrufezeichen. Tut mir leid.
Gleich werden die Schmerzen nachlassen.
Ich hoffe, das hat eine sedative Wirkung.
Tja, das kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber auf alle Fälle wird es Sie müde machen. Was ist daran so lustig? Was?
Sedativ. Sedativ bedeutet, macht müde.
Wirklich?
Ja.
Tja. Dumm bleibt dumm.
Oh nein. Nein, 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 nein. Es war lustig.
Ja, wahrscheinlich. Weil es so dumm war.
Ja.
Das hätte ich nie begriffen. Vielen Dank für die Erklärung.
Ja, ich bin schließlich Lehrerin.
Ja, sie war eine große Wissenschaftlerin. Tonnenweise Bücher und Artikel geschrieben, alles Mögliche geleitet. Sie hat wahnsinnig gute Vorlesungen gehalten. Keine Notizen und kein Wort, das nicht gesessen hätte. Es war ziemlich beeindruckend. Viele Studenten konnten sie nicht leiden.
Wieso?
Ja. Sie war nicht gerade pflegeleicht.
Also, hier ist sie auch nicht aus Zucker gewesen. Hallo, Miss Bearing? Jason und ich sind hier und wir werden jetzt bei Ihnen einen Katheter legen. Sie ist nicht, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Ich dachte, jemand, der Lyrik studiert, wäre irgendwie träumerisch, weißt du?
Oh, aber nicht so, wie sie es gemacht hat. War eher eine Rekrutenausbildung als ein Englischseminar. John Donne war unglaublich vertrackt, unglaublich schwer zu verstehen.
Hat er es extra so schwer gemacht?
Ja, das hat mit dem Thema zu tun. Die geistlichen Sonette, über die wir meistens gearbeitet haben, handeln hauptsächlich von Erlösungsangst. Aber du hältst das Leben auch nicht ohne diese Verheißung aus, also schreibst du solche verdrehten Sonette. Außerdem kannst du nicht die ganze Zeit über diesen Sinn des Lebens nachdenken, sonst drehst du ja durch.
Glaubst du daran?
Woran?
Ich weiß nicht. Ja, an den Sinn des Lebens.
Was bringt ihr euch bloß in der Schwesternschule bei? Die ist bald hinüber. Dürfte nicht mehr lang dauern. Bist du fertig?
Ja, ich muss bloß noch aufräumen.
Bis dann.
Mach's gut, Jace.
Death, be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. For those whom thou thinkest thou dost overthrow, die not, poor death. Nor yet canst thou kill me.
Das kann ich sehen.
Schon gut, Vivian, schon gut. Vivian, Vivian. Mal schauen. Soll ich etwas für Sie rezitieren? Würde Ihnen das gefallen? Ich rezitiere etwas von Don für Sie.
Nein.
Nein. Schön. Mal schauen. Das weggelaufene Häschen
von Margaret Rice Brown. Illustration von Clement Hurt. Copyright 1942. Erste Auflage bei Harper Trophy 1972. Das habe ich eigentlich für meinen Enkel dabei. Es war einmal ein kleines Häschen, das weglaufen wollte. Also sagte es zu seiner Mutter, ich laufe weg. Wenn du wegläufst, sagte seine Mutter, dann laufe ich dir hinterher. Du bist doch mein kleines Häschen. Wenn du mir hinterherläufst, sagte das kleine Häschen, dann werde ich ein Fisch in einem Forellenbach und schwimme dir davon. Wenn du ein Fisch in einem Forellenbach wirst, sagte seine Mutter, dann werde ich ein Fischer und angle nach dir. Sieh an, eine kleine Allegorie der Seele. Ganz gleich, wo sie sich verstecken, Gott wird sie finden. Sehen Sie, Vivien? Wenn du ein Fischer wirst, sagte das kleine Häschen, dann werde ich ein Vogel und fliege dir davon. Wenn du ein Vogel wirst und mir davonfliegst, sagte seine Mutter, dann werde ich der Baum, in dem dein Nest ist. Sehr schlau. Verflixt, sagte das kleine Häschen, dann kann ich ja gleich bleiben, wo ich bin und dein kleines Häschen sein. Und das tat es auch. Hier, nimm eine Möhre, sagte die Hasenmutter. Wunderbar. Zeit zu gehen.
Professor Bearing, wie geht's uns denn heute? 15 Uhr, intravenöse Gesamtzufuhr 2000 rein, 30 raus. Oh je, das war's. Die Nieren sind hin. Professor Bearing? Nicht ansprechbar. Moment mal. Moment mal. Herr Gott. Ruf der Notfallteam! Blauer Code, Zimmer 707. Blauer Code, Zimmer 707, Dr. Posner. P-O-S-N-E-R, beeilen Sie sich. Komm schon, komm schon, komm schon.
Blauer Code, Zimmer 707. Zimmer 707.
Drei.
Blauer Code,
4.
Was machst du da?
Reanimation, komm schon her.
Sie ist keine Reha.
Sie ist Forschung.
Sie wird nicht reanimiert.
Verfluchte mal, Susi.
Sie ist keine Reha. Kilikian hat die Anordnung getroffen, du hast es doch gesehen. Du warst dabei, Jason! Oh mein Gott, das Notfallteam.
Blauer Code, Zimmer 707.
Notruf absagen, Zimmer 707. Sue Monahan, Stationsschwester, Notruf absagen. Dr. Posner ist hier.
Oh Gott!
Jason!
Gehen Sie auf den Weg. Aber fertig machen zum Reanimieren.
Nein, nein, nein!
Kilikian, hör mal, bitte.
100 Met. Hier rüber. Bicarbonat.
Hab ich.
Victor. Eins, zwei, drei, vier. Fertig machen zum Blitzen aus hier.
Stopp! Die Patientin ist keine Reha!
Hört auf damit! Stopp!
Weitermachen.
Was brauchst du?
Bicarbonat.
Sie ist keine Reha, das ist angeordnet worden. Hier, hier, guckt es euch doch an. Keine Reanimation. Kilikian.
Gleich haben wir es. Pedals drauf.
Weg vom Bett. Kurz. Ich habe einen Kurz. Fehler gemacht.
Keine Reha, die Patientin ist keine Reha.
Wer zum Teufel sind Sie denn?
Sue Monahan, Stationsschwester.
Her mit der verdammten Kurve. Los.
Was ist los?
Sollen wir aufhören?
Was steht denn da?
Keine Reanimation, Kilikian. Scheiße.
Oh Gott.
Die Anordnung wurde gestern getroffen. Das hat der Arzt verschissen. Lässt uns eine reanimieren, die keine Reha ist. Gibt hier falschen Alarm.
Oh Gott.
Los, pack wieder zusammen.
Oh Gott.
Geist.
Wit von Margaret Edson.
One short sleep passed. We wake eternally. And death shall be no more. Death, thou shalt die.
Geist von Margaret Edson. Aus dem Amerikanischen von Frank Heibert. Übersetzung der John Donne-Gedichte von Mike Hamburger. Hörspielbearbeitung Claudia Johanna Leist. Die Rollen und ihre Darsteller: Vivian Bering, Nicole Heesters, Harvey Kelekian, Horst Mendroch, Jason Posner, Christoph Eichhorn, Susan Monahan, Jacqueline McCauley, Ian Ashford, Christa Strobel, Vivian als Kind, Celine Vogt, Mr. Bering, Bernd Hahn und viele andere. Technische Realisation Gertrud Melcher und Anne Efferts. Regieassistenz Maidon Bader. Regie Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2000 mit dem Norddeutschen Rundfunk. Dramaturgie und Redaktion Angela Di Ciriaco-Sustorf.